Sacharja 6, Vers 9 bis 15. Und des Herrn Wort geschah zu mir, zum Propheten Sacharja, und sprach: Nimm von den Gefangenen, von Heldai und von Tobia und von Jedaja, und komm du dieses selben Tages und gehe in Josias des Sohnes Zephanias Haus, wohin sie von Babel gekommen sind. Und nimm Silber und Gold und mache Kronen und setze sie aufs Haupt Josuas, des Hohepriesters des Sohnes Jozadaks. Und sprich zu ihm: So spricht der Herr Zebaoth. Siehe, es ist ein Mann, der heißt Zemach. In manchen Übersetzungen steht Zweig. Den unter ihm wird's wachsen und er wird bauen des Herrn Tempel. Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen und wird den Schmuck tragen und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron. Wird auch Priester sein auf seinem Thron und er wird Friede sein zwischen den beiden. Und die Kronen sollen dem Helem, Tobia, Jedaja und der Freundlichkeit des Sohnes Zephanias zum Gedächtnis sein im Tempel des Herrn. Und es werden kommen von fern, die am Tempel des Herrn bauen werden. Da werdet ihr erfahren, dass mich der Herr Zebaoth zu euch gesandt hat. Und das soll geschehen, so ihr gehorchen werdet der Stimme des Herrn, eures Gottes. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, lesend diese Worte, stehen wir wieder wie vor einem geschlossenen Tor. Und auch heute Morgen ist es unser Gebet, dass du selbst durch den Heiligen Geist uns dein Wort aufschließt, wir das Wort verstehen, durch das Wort gesegnet werden und ermutigt werden, hinauszugehen und von dir, dem wunderbaren Herrn, weitersagen, auf dich hinweisen, dem wunderbaren König, der am Kommen ist, der vor der Tür steht. Wir loben dich, Heiland, wir ehren und preisen deinen heiligen Namen. Amen. Ja, das ist allerdings ein Text, nicht, der uns manche Fragen aufwerfen lässt. Und ich erinnere uns an die letzte Predigt und auch an die Predigten vorher. Wir sagten, dass der Prophet Sacharja in einer Nacht 8 Visionen, eine nach der anderen, von Gott bekommen hat. Und alle diese 8 Visionen stehen in Zusammenhang mit Israel und auch mit der Zukunft Israels. Die erste Vision wird uns schon in Kapitel 1 aufgezeigt. Wenn wir uns erinnern, dort ging es darum, dass er einen Mann auf einem Pferd sieht, in einer Senke, Talsenke, und hinter ihm war noch einige Pferde, 3 weitere Pferde. So Kapitel 1 haben wir die erste Vision, und die letzte Vision haben wir am letzten Sonntag uns angeschaut, und die finden wir in Kapitel 6. So, wir haben praktisch 6 Kapitel, ja, die sich mit diesen Visionen beschäftigen. Dazwischen gibt es noch einige Einschnitte, wo es um etwas anderes geht. Aber das ist interessant, schon mal festzustellen. 8 Visionen, alle diese 8 Visionen haben mit der Zukunft Israels zu tun. Und hier plötzlich, als Anhang, kommt etwas und wir fragen uns, naja, wie passt das überhaupt in diesen Text rein? Gehört das noch zu den Visionen? Wir lesen, nein, das gehört nicht zur Vision. Das ist ein für sich stehender Abschnitt, wie es scheint. Wie ist dieser Text einzuordnen? Was ist hier los? Ist nicht so einfach. Also das muss ich schon zugeben. Nun, hier geht es, ihr habt das wahrscheinlich auch mitbekommen, hier geht es um die Krönung des Hohepriesters Josua, der ja ein Zeitgenosse des Propheten Sacharja gewesen ist. Ja? So, wir überlegen uns 8 der Visionen, die sprechen von der Zukunft Israels, und plötzlich aber lesen wir von der Krönung eines Zeitgenossen, nicht nur eines Zeitgenossen, sondern des Hohepriesters Josua. So, und deshalb sind wir ein wenig vielleicht verwirrt, oder manche von uns haben Fragen, und das ist nur natürlich so. Wenn man sich aber mit dem Text beschäftigt und auch mit dem Hintergrund dieses Textes, dann verstehen wir den Zusammenhang. Schaut einmal, und der erste Hinweis, der uns gegeben wird, ist dieser. Joshua ist der hebräische Name für den griechischen Namen Jesus. Und schon von daher ahnen wir, oh, hier wird wieder die Zukunft aufgezeigt durch diese Handlung des, der Krönung des Hohepriesters. Und diese Handlung spricht von dem, was einst sein wird, wenn Jesus wieder auf die Erde kommt. Und welchen Dienst hat Jesus im Moment, sagt uns die Heilige Schrift. Er ist Hohepriester. Ja? Wenn er auf die Erde kommt, was wird er für ein Amt und Dienst ausführen? Hohepriester und König. So, wir ahnen, ah, das ist eigentlich der Zusammenhang. So, und das ist, ich sage einmal, übergreifend das, was uns dieser Text mitteilen will, aber da ist bei weitem noch mehr. So, der Text, den wir eben gelesen haben, ist eigentlich sehr schön unterteilt und ich möchte dieser Unterteilung folgen. Schaut einmal in den Text. Verse 9 bis 10 sprechen von einer bestimmten, das kommt nicht so raus, aber wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, den historischen Zusammenhang, es geht hier um eine bestimmte Kollekte. Ja? Schaut einmal in den Text. Hier wird von drei Männern gesprochen, die namentlich erwähnt werden, die aus Babylon kommen mit einer Kollekte. Ja, die von den Juden, die in Babylon zurückgeblieben sind, gesammelt worden ist. Und diese drei Männer, vielleicht sogar vier, nachher kommt noch der vierte dazu, beauftragt worden sind, die Kollekte nach Jerusalem zu bringen. So, wofür war diese Kollekte gedacht? Wir überlegen ein bisschen, ah, es ging oder es geht in dem Buche des Propheten Sacharja um, worum? Um den Bau des Tempels. So, wir können also davon ausgehen, und wir sagten, der Bau ist ein bisschen ins Stocken geraten, weil die Juden mutlos geworden sind, ja, und nicht mehr bauen wollten. Möglicherweise konnten sie auch nicht mehr weiterbauen, weil sie nicht die Mittel dazu hatten. Und diese Nachricht hat die Juden, die im Babylonischen Reich noch lebten, erreicht. Und sie haben sich gedacht, fühlten sich gedrungen, ja, eine Kollekte einzusammeln, genau für diesen Zweck, damit der Tempel weitergebaut wird. Und Esra 1, Vers 6 spricht über diese Kollekte. Ja, ihr könnt das gerne nachschlagen und lesen. Und alle Esra 1, Vers 6. So. Und alle ihre Nachbarn stärkten ihnen die Hände mit silbernen und goldenen Geräten, mit Gütern und Vieh und Kleinoden, außerdem, was sie alles freiwillig gaben. Und das schickten sie mit diesen Menschen nach Jerusalem. Und genauso wie heute das der Fall ist, ja, wenn man ein Haus bauen will, was müsst ihr haben? Ihr müsst nicht nur die Geschicklichkeit haben, was müsst ihr haben? Finanzen. Ja? Wenn man nichts auf dem Konto hat, wenn man keinen Pfennig hat, das ist nicht gut. Und genauso war das damals auch gewesen. Naja, heute ist ja so, dass die Banken uns helfen, in Anführungszeichen helfen. Ja? Damals gab es keine Banken. So, die Leute in Jerusalem waren darauf angewiesen, dass man ihnen praktisch diese Kollekten gibt, Spenden gibt, damit der Tempel gebaut wird. Und der Tempel war sehr, sehr wichtig für das Volk Israel. Ja? So, in unserem Text also wird Sacharja, der Prophet Sacharja, von Gott beauftragt, in ein bestimmtes Haus zu gehen, ja, und von dieser Kollekte etwas zu nehmen und dann was daraus zu machen? Kronen. Ist euch das aufgefallen? Nicht Einzahl, Mehrzahl Kronen, ja, die dann, nicht irgendwann, sondern sofort, auf das Haupt des Hohepriesters Joshua gesetzt werden sollen. Und hier kommen wir zu dem zweiten Abschnitt unseres Verses, wobei es um die Krönung geht. Vers 11. So, was wird uns in Vers 11 versichert? Schaut einmal in den Text. Es wird gesagt, dass der Prophet Sacharja nicht zögern soll, ja, sondern sofort nach dem Fertigstellen von diesen Kronen auf das Haupt Josuas diese setzen soll, des Hohepriesters. Das wird betont, wird nicht nur gesagt Joshua, sondern es wird gesagt Joshua, der Hohepriester. Zu der Zeit gab es viele Joshuas, das ist ein sehr populärer Name in Israel gewesen, seit Josua, ja, dem Nachfolger Moses. Und der Herr oder Gott sagt ganz genau, wem die Kronen, auf wessen Haupt die Kronen gesetzt werden sollen. Und das ist der Hohepriester. Und wir kennen das Gesetz und wir wissen, naja, wie geht das denn? Aber dazu kommen wir noch. So, es ist ohne Zweifel so, dass diese Anweisung Gottes an den Propheten auf den wiederkommenden Messias, Jesus Christus hinweisen. Schaut einmal, wie viele Kronen braucht man wirklich für einen Kopf? Ja? Habt ihr euch das gefragt? Wie viele Kronen braucht man für einen Kopf? Ja? Und wir wissen ebenso, und deshalb sagte ich uns, erstaunt es, das zu hören, diesen Befehl Gottes. Wir wissen, der Hohepriester hat auch eine Krone gehabt, oder ein Turban, der Hohepriester Israels, und der König auch. Aber niemals durften diese beiden, diese Doppelkronen, auf einer Person sein. So, der Hohepriester durfte nie die Krone des Königs tragen und der König durfte nie den Turban des Hohepriesters tragen. Nach dem Gesetz nach. Wir fragen, und hier geht Gott über sein eigenes Gesetz und befiehlt den Hohepriester Joshua zu krönen. Was ist hier los? Wir wissen außerdem auch, dass diese beiden Ämter in Israel, das politische Amt des Königs, das religiöse Amt des Hohepriesters, von zwei verschiedenen Stämmen besetzt werden sollen. Stimmt's? Das wisst ihr doch auch. Okay, die Hohepriester, aus welchem Stamm kamen die? Levi, ganz genau. Und König? Stamm? Juda. So, damit es keine Verwechslung gibt, ja, Gott hat das wunderbar auseinandergehalten, dieses politische Amt und auch das religiöse Amt. Ja. Und hier aber wird uns schon ein Vorschatten gegeben auf Jesus Christus, der diese beiden Ämter in sich vereinen wird. Das ist, was Gott sagt, das ist, was Gott zeigt in seinem Wort. Jesus Christus wird eine Ausnahme sein. Ja? Und deshalb haben wir auch interessanterweise im Alten Testament diese etwas sehr, ich sag mal, mysteriöse Persönlichkeit, die nur zweimal im Alten Testament erwähnt wird und einmal im Neuen Testament. In Psalmen wird er noch einmal. Wisst ihr, von wem ich spreche? Melchisedek. Warum spreche ich von Melchisedek? Warum wird er überhaupt in der Bibel erwähnt? Das Volk Israel, er gehört nicht zum Volk Israel. Gab es noch nicht. Er wird deshalb in der Heiligen Schrift erwähnt im Alten Testament, weil das die einzige Person ist in der Geschichte des Alten Testaments und bis heute hinein, die diese beiden Ämter innehatte. Er war Priesterkönig von Salem, das heutige Jerusalem. Faszinierend. So, mit dieser Person, die im Alten Testament ist, ja, gibt Gott uns schon einen Blick auf das, was er vorhat. Er ist ein Vorschatten auf das, was Jesus einst sein wird, auch in Salem, in Jerusalem, wenn er auf seinem Thron sitzen wird und diese beiden Ämter des Hohepriesters und des Königs in sich vereinen wird. Auch hier in diesem Abschnitt unseres Textes sehen wir also einen ganz klaren Hinweis wieder auf Jesus Christus, ja? Von dem in der Offenbarung interessanterweise gesagt wird, schlagt bitte auf, Offenbarung 19, Vers 2. Ihr kennt wahrscheinlich diesen Vers auswendig oder zumindest inhaltsweise. Es wird gesagt, Offenbarung 19, Vers 12, seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen, nicht eine, sondern viele. Interessant, nicht? Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Nun, es gibt viele Vorschläge, warum es viele Kronen sind, die Jesus trägt. Für uns reicht es einmal, diese Verbindung zu erkennen zwischen Offenbarung 19, der Beschreibung des Herrn Jesus, der wiederkommt, und er kommt wieder, und dem, was in den Tagen Zacharias, des Propheten Zacharias, sich abgespielt hat, als er beauftragt wird, Josua mit Kronen Mehrzahl zu krönen. Es gibt im Englischen ein Lied. Crown him with many crowns. Das ist der Hintergrund. Ja, das ist genau der Zusammenhang dieses Liedes. So, und deshalb, das, was wir hier lesen, ist ein ganz klarer Hinweis auf den kommenden Messias, Jesus Christus. Und nachdem Gott den Befehl ausspricht, was der Zacharia tun soll, er soll diese Kronen machen lassen und dann diese Kronen zum Joshua bringen und ihn krönen. Ja, sagt Gott Folgendes, und das ist eine gewaltige Prophetie, wieder Vers 12, schaut einmal. Und ich lese hier aus der, ich denke, das ist die Schlachterübersetzung. Und du sollst zu ihm reden und sagen, so spricht der Herr der Herrscharen, siehe, ein Mann, dessen Name Spross ist oder Zweig ist, ja, den, oder Zemach, wie in der Luther-Übersetzung das gesagt wird, denn er wird aus seinem Ort hervorsprossen und den Tempel des Herrn bauen. Sehr interessant. Ja? So während der Prophetie, scheint es, soll eben diese Prophetie ausgesprochen worden, sodass Joshua es hört. Ja? Da wird ein Mann kommen, der Spross oder Zweig heißt, dessen Name Spross oder Zweig ist. Und er wird den Tempel des Herrn bauen. Und hier ist wieder der Zusammenhang. Ja, der Tempel, der vernachlässigt worden ist, der sollte von Juden gebaut werden, aber hier wird von einem besonderen Mensch gesprochen, Mann gesprochen, von einer besonderen Person gesprochen, die einst kommen wird und den Tempel bauen wird. Er wird der Bauherr dieses Tempels sein. So, und wir wissen genau, ist wieder kein Problem für uns, diesen Namen Spross einzuordnen. Ja, wenn wir mit dem Alten Testament etwas vertraut sind, der Name Spross ist ein wohlbekannter Titel des Messias. Ist ein messianischer Titel, also ein Titel für den kommenden Jesus Christus. Ja, hier sind einige Stellen, Jeremia 23, 5 bis 6. Jeremia 23, 5 bis 6. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross oder Zweig erwecken. Und er wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Es ist nicht die Rede von Salomo, ja, sondern es ist eine Prophetie auf den kommenden Messias-König Jesus Christus. In Zacharia 3, Vers 8 wird Folgendes gesagt, denn siehe, ich lasse meinen Knecht Spross genannt kommen. Jesaja 4, Vers 2 wird gesagt, an jenem Tag wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein und so weiter und so weiter und so weiter. Und wir fragen uns, okay, warum wird Jesus in dieser Weise als Spross oder Zweig betituliert? Oder warum ist das mit einer der Namen? Und ich habe das schon einmal erwähnt, Jesus Christus, könnt ihr euch erinnern, wie viele Namen und Titel er hat in der Heiligen Schrift, Altes, Neues Testament? 700, über 700 Namen. Ja, und das ist einer von sehr vielen. So, warum Spross? Warum Zweig? Nun, mit diesem Titel wird Bezug genommen auf die Königslinie Davids. Ja, aus der der Messias, König Jesus Christus, kommen soll. Als Jesus geboren wurde in Bethlehem, ja, was sagt seine Genealogie, was seine Vorfahren gewesen sind? Ja, unter anderem auch natürlich die Königslinie Davids. Beide Eltern, sag mal, der angenommene Vater, ja, Josef war ja nicht der Vater von Jesus, aber beide interessanterweise entstammen der Königsfamilie des David. Und das wird festgehalten. Sehr, sehr interessant. So, und die Sache war die gewesen, als Jerusalem zerstört worden ist von den Babyloniern 586 vor Christus. Der letzte König, der in Juda herrschte, war ein Nachkomme Davids. Sein Name war Zedekia, glaube ich. Ich habe das aufgeschrieben irgendwo. Ja, Zedekia. Das war der letzte König Judas, ja, der auf dem Thron des König David gesessen hat in Jerusalem. Nach ihm, das heißt seit 586 vor Christus, bis heute saß kein Nachkomme des Königs Davids auf dem Thron Israels. Kein einziger. Das wird sich ändern, wenn Jesus kommt. Für 2600 Jahre, ein bisschen mehr, 2600 Jahre, saß kein Nachkomme Davids auf dem Thron Israels. Erinnern wir uns, hat das Gott versprochen, dass auf dem Thron Davids seine Nachkommenschaft sitzen wird? Das wird sich in Jesus Christus erfüllen. Ja? Und deshalb, und hier greife ich wieder zurück, habt ihr schon mal den Begriff die Zeit der Heiden gehört? Zeit der Heiden, in der wir uns zurzeit auch befinden. Die Zeit der Heiden hat angefangen, sagt uns die Heilige Schrift, als Israel, als der Tempel zerstört worden ist. Ja? Und die Zeit der Heiden wird aufhören, wenn Jesus als König wiederkommt. So, wir befinden uns in dieser Zeit der Heiden. Ja? Und deshalb wird es auch so sein, dass, und das ist auch interessant, dass die Bibel diese Verbindung uns aufzeigt, das endzeitliche Reich, Menschenreich des Antichristen, wird auch wie genannt? Babylon. Endzeit Babylon. Ja? Wer wird das zerstören? Erinnern wir uns an die Prophetie Daniels? Jesus wird es zerstören, wenn er sein Reich aufbaut. Ihr Lieben, das ist alles biblische Prophetie. Und wenn wir uns mit der Prophetie beschäftigen, dann verstehen wir, dass dieses Buch, das über einen Zeitraum von, Oleg, sag mal, 1400 Jahren geschrieben worden ist, eine Einheit bildet. Wie kann das sein, wenn Mensch das gemacht hätte? Das kann nicht sein. So, der Verfasser, der Autor der Bibel ist Gott. Und deshalb sehen wir all diese wunderbaren Verbindungen, die ganz klar auf Jesus hinweisen, den einzigen Heiland, den Gott den Menschen gibt, den einzigen, der tatsächlich auch kommt und dann das tausendjährige Reich aufrichten wird, auf dieser Erde, herrschend von Jerusalem. Das ist biblische Prophetie. Nennt mir eine andere Religion, die das hat. Keine, keine einzige. Die Moslems, Islam, die haben auch Prophetien, haben all die Prophetien aus der Bibel geklaut. Die haben keine eigene, die trauen sich das nicht. Ja? Sehr, sehr interessant. Wie auch immer. Und wir sagen, oh, einen Moment, da saßen ja Menschen auf dem Thron Israels zur Zeit Jesu. Ja, das stimmt, das waren die Herodisse. Ja, die saßen deshalb auf dem Thron, weil die Römer es zugelassen haben. Sie waren praktisch die Marionetten Roms und wir wissen von den Herodesen was? Das waren keine richtigen Juden gewesen, das waren Idumäer gewesen. Ja, und Idumäer sind Nachkommen Esaus, ja, nicht Jakobs. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass zum Beispiel all diese Herodesse, die uns begegnen in den Evangelien und Apostelgeschichte gegen Jesus Christus und auch gegen die Gemeinde des Herrn Jesu gewesen sind. Warum? Naja, Jesus ist der wahre König. Nicht ein Herodes. Er hätte eigentlich auf den Thron Israels gehört. Und wir als Gemeinde, wir als seine Menschen, wir wissen das, ja, dass Jesus Christus auf den Thron Israels gehört und nicht irgendeiner der Herodese. Und deshalb wird der Messias Jesus Christus Zweig genannt. als Nachkomme ja, des, der Königsfamilie Davids, die nicht untergegangen ist, die nicht untergegangen ist. Er wird wiederkommen als König der Könige und als ein Nachkomme des, der Königsdynastie Davids, als Gott und Mensch, wird er auf dem Thron Davids in Jerusalem. Und dieser Thron wird interessanterweise in unserem Text sein Thron, das heißt, Gott hat es versprochen, deshalb ist es sein Thron. Er wird auf diesem Thron oder von diesem Thron aus über die ganze Welt herrschen. Das ist, was Gott versprochen hat. Ja? Und deshalb haben wir, wie gesagt, in diesem Text auch den Namen Joshuas, der in Griechisch Jesus heißt. Das heißt, wir können nicht drumherum eigentlich diesen Text, diese Stelle als eine gewaltige prophetische Angelegenheit zu interpretieren. Das ist, was Gott tun wird, wenn die Dinge der Trübsalzeit sich ereignet haben. Und diese werden uns ja auch in den 8 Visionen vorher mitgeteilt oder aufgezeigt. 8 Visionen des Sacharja. Wir kommen zu dem nächsten Abschnitt unseres Textes, wobei es dann um den Priesterkönig Jesus Christus dann auch geht. Schaut einmal Vers 13 und ich möchte diesen 13. Vers lesen im Zusammenhang des 12., weil hier etwas sehr, sehr Wichtiges unterstrichen wird für uns als Leser, das dürfen wir auf gar keinen Fall verpassen. Vers 12 am Ende heißt es, sprechend von dem Zweig Messias, und er wird bauen des Herrn Tempel. Lest ihr das? Ja? Und dann, wie fängt der Vers 13 an? Ja, den Tempel des Herrn wird er bauen. Wann immer der Bibeltext zwei Dinge oder eine Tatsache zweimal erwähnt, so, eine Tatsache, eine Realität zweimal erwähnt, also unterstreicht, ist es wichtig für uns zu verstehen, das ist bedeutend, das ist etwas, was Gott unterstrichen haben möchte und wir sollten es verstehen. So, was sollen wir verstehen? Dieser Jesus, der kommt, er wird den Tempel des Herrn bauen. Ja, das heißt, er wird der Bauherr dieses Gebäudes sein, des Tempels im tausendjährigen Reich. Und er wird herrlich geschmückt sein und wird sitzen und herrschen auf seinem Thron und ein Priester wird sein zu seiner Rechten, steht bei mir. Die Luther-Übersetzung ist nicht zu glücklich. Ich werde gleich die Elberfelder-Übersetzung lesen. So ein Priester wird sein zu seiner Rechten und er wird Friede sein und es wird Friede sein zwischen den beiden. So, wir denken, ist hier von einer anderen Person die Rede. Ja, die Elberfelder ist zu bevorzugen. Deshalb sollten wir immer wieder verschiedene Übersetzungen nebeneinander haben, wenn wir einen Text studieren, zum Beispiel wie diesen. Hört einmal, wie Elberfelder das übersetzt. Ja, er wird den Tempel Jehovas bauen und er wird Herrlichkeit tragen und er wird auf seinem Thron sitzen. Das erste Mal wird betont, seinem Thron. Das heißt nicht des Vaters Thron, sondern seinem Thron. Und herrschen. Und er wird Priester sein auf seinem Throne. Zweites Mal. Und der Rat des Friedens wird zwischen ihnen beiden sein. Es geht um die Ämter. Zwischen ihnen beiden, es geht um die Ämter. Das Amt des Priesters, das Amt des Königs. In Jesus werden diese beiden Ämter Shalom, das Wort wird hier gebraucht im Hebräischen, perfekt, in Perfektion, ja, vereint. Warum? Weil Gott es so will, weil Gott das so verheißen hat. Zwei Dinge will ich ganz schnell betonen für uns. Und das erste ist, dass Jesus selbst den Tempel bauen wird. Wir stellen uns das vor, was meint das? Meint das, dass Jesus die Steine da schleppen wird und was immer? Nein, es geht darum, dass er der Bauherr dieses Gebäudes sein wird. Ja, wir wissen, dass zurzeit die Juden kaum abwarten können, wenn sie endlich mit dem Bau des Tempels beginnen können. Das hat natürlich politische Ramifications, wie man sagt das in Englisch, wer weiß, wann das passieren wird. Es wird passieren, aber Jesus wird nicht der Bauherr dieses Tempels sein. Da wird noch ein Tempel vorher gebaut. Aber das ist nicht der Tempel, den Jesus bauen wird. Hier ist die Rede von dem Tempel, den er beaufsichtigen, den er bauen wird im tausendjährigen Reich. Und die Pläne, interessanterweise, für diesen Tempel, wo finden wir die? In Ezekiel 40. Alle Maßstäbe werden uns gegeben. Alles wird uns dort in Ezekiel 40 gezeigt, wie der letzte Tempel, letzte, in dem neuen Gottes braucht es kein Tempel. So, das tausendjährige Reich ist noch nicht das neue Gottes, sondern eine bestimmte Zeit, die für tausend Jahre festgelegt ist. So, die Baupläne für diesen Tempel, wenn wir uns damit beschäftigen wollen, ab Kapitel 40, lest euch das an, faszinierend. Und die Frage, die manche von uns haben, wir fragen uns, was ist das? Ja, warum brauchen wir im tausend, oder warum brauchen die Menschen im tausendjährigen Reich noch einen Tempel? Ja, Jesus wird ja da sein, Jesus wird regieren, warum soll ein Tempel noch da sein? Was wir oft vergessen, ist, dass das messianische Reich, das tausendjährige Reich, wir schauen, was uns das Alte Testament sagt, wir schauen uns, was uns im Neuen Testament gesagt wird, in der Offenbarung, das messianische Reich, das tausendjährige Reich, wird eine ganz andere Zeit sein, in der wir heute leben. Und in dem Israel auch vorher gelebt hat im Alten Testament. Wir leben zur Zeit, in der Zeit der Gnade. Ja? Gemeindezeitalter wird auch als Gnadenzeitalter, Zeit der Gnade bezeichnet. Ja? Wann wird diese Zeit der Gnade aufhören? Mit der Entrückung der Gemeinde. Ja? Mit der Entrückung der Gemeinde hört diese besondere Zeit auf, wo Gott in dieser einzigartigen Art und Weise mit dem Menschen handelt, indem er den Heiligen Geist den Gläubigen gibt, der im Herzen der Menschen arbeitet, sie zu Buße treibt, sie zu Jesus bringt. Es ist eine einzigartige Zeit, in der wir leben. Sie wird aufhören mit der Entrückung der Gemeinde. Und dann kommt die Trübsalzeit. Und die Trübsalzeit ist nichts anderes als Zeit des alttestamentlichen Gesetzes. Gott handelt in dieser Zeit mit Israel, so wie er es im Gesetz versprochen hat. Was hat Gott Israel im Gesetz versprochen? Er sagt, wenn ihr gehorsam seid, was wird er tun? Ich werde euch segnen. Wenn ihr ungehorsam seid, was wird er tun? Strafen. Habt ihr die Strafen einmal gelesen im Alten Testament, was Gott ihnen angedroht hat? Und das ist die Fortsetzung genau dessen, was Gott Israel angedroht hat, weil sie ungehorsam waren. Die Trübsalzeit ist im Besonderen das Handeln Gottes mit Israel. Ja? So, Zeit der Gnade, Israel vorher Zeit des Gesetzes, die 7 Jahre Zeit des Gesetzes. Was sind die 1000 Jahre? Die Heilige Schrift sagt uns ganz deutlich, es ist eine Zeit der Gerechtigkeit. Zeit der Gerechtigkeit. Es wird eine ganz andere Situation, eine ganz andere Realität sein, wie wir das heute kennen. Warum? Jesus wird sichtbar sein. Die Menschen brauchen nicht zu denken, oh, gibt es einen? Jesus gibt es doch gar nicht. Er wird da sein. Man kann ihn sehen, wenn man will. Man geht nach Jerusalem und dort ist Jesus und von dort regiert er. Zum anderen, schaut einmal, das ist, was die Heilige Schrift uns sagt. Das hört sich wie Science Fiction an. Ich bringe euch das nur, was das Alte Testament sagt, was das Neue Testament sagt. Wie wird die Gemeinde oder die Gläubigen der Gemeinde in dieser Zeit sein? In dem normalen Leib? Nein, in dem Ewigkeitsleib. So, wir haben nicht nur Jesus, der von Jerusalem aus regiert, sondern wir haben auch die Heiligen des Alten Testaments, die schon längst gestorben sind, die auch auferweckt werden, in diesen Ewigkeitsleibern, genauso wie die Gemeinde. Kann das sein? Ihr Lieben, das ist, was die Schrift sagt. Ihr seid kluge Leute, ihr seid einsichtige Leute, liest die Bibel, was die Bibel sagt. So, es wird eine ganz andere Zeit sein, als wie wir das heute kennen. Ja? Und deshalb, jede Verfehlung in dieser Zeit, Sünde, wird immer noch da sein. Da Da werden einige Menschen in dieser Zeit in ihrem normalen Leib sein und sie werden sich immer noch gegen, interessant, Jesus aufbäumen, weil sie seine Regentschaft nicht haben wollen. Lesen wir auch im Alten Testament in den Prophetien. Was wird Jesus mit diesen Menschen machen? Er wird sie bestrafen. Und das ist der eiserne Stab in seiner Hand, spricht auch die Prophetie. Ja? Und das ist, was die Lehrer und Bibellehrer uns sagen. Die einzige Möglichkeit, diese Verfehlungen der Nationen oder der Einzelnen wieder in Ordnung zu bringen, wie wird das passieren? Durch ein Sühneopfer. Kann sein. Das ist eine Möglichkeit, den Tempel im tausendjährigen Reich zu erklären. Möglich. Manche andere Bibellehrer sagen, der Tempel im tausendjährigen Reich hat eine erinnernde Funktion. Ja, in dieser Zeit. Die Völker und Nationen sollen sich an diesem Tempel orientieren und sich daran erinnern, was der Messias-König Jesus Christus für die Sünden dieser Welt getan hat, als er am Kreuz auf Golgatha gestorben ist. Auch eine sehr gute Erklärung. Ja? Das ist ja das, was wir im Abendmahl haben. Was ist das Abendmahl für uns heute? Es hat eine erinnernde Funktion für uns. Woran sollen wir erinnert werden? An das Opfer des Herrn Jesus, das er für die Sünden dieser Welt, für meine Sünden, für eure Sünden gebracht hat. Ja? Und das ist der Hinweis. Aber wie auch immer. Ich denke, wir werden schon sehen und verstehen, was die Funktion des Tempels in dem messianischen Reich sein wird, wenn wir da sind. Auf jeden Fall sagt uns die Heilige Schrift. Und ihr Lieben, wir brauchen das nicht zu vergeistlichen. Wir können das ruhig wortwörtlich interpretieren. Das ist, was viele machen. Die sagen, oh, wir haben das geistlich zu verstehen. Es wird kein Tempel geben. Es wird kein tausendjähriges Reich geben. Es wird den Jesus nicht auf den Thron Davids geben. Ja. Ja, wo hören wir mit dieser Vergeistlichung auf, wenn wir damit anfangen? Ja, so wir müssen das schon wortwörtlich nehmen. Gott meint, was er sagt und er sagt, was er meint. Ja, und wir lesen hier, dass Jesus selbst den Tempel im tausendjährigen Reich bauen wird. Die zweite Betonung ist der Hinweis, dass dieser Priesterkönig Jesus Christus auf seinem Thron sitzen wird. Das ist interessant. Ja, warum würde Jesus als der Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, wie uns die Schrift sagt, der übrigens, der Thron wird im Tempel sein, nicht in einer Villa oder in einem Palast, sondern dieser Thron wird in einem Tempel sein. Lest den Text sorgfältig und dann werdet ihr das sehen. Und die Antwort ist diese: Warum wird Jesus wohl sitzen auf diesem Thron in dem Tempel? Wenn wir zum Alten Testament gehen und von mir aus auch zu der Webpage von, wie heißt diese Institution in Jerusalem, die sich mit dem Bau des Tempels beschäftigt? Hab den Namen vergessen. Aber die haben auch die Pläne für den Tempel, den sie bauen wollen in Jerusalem. Ist schon alles da. Wir können das im Internet nachschauen. Eins der Möbelstücke, das wir in dem Tempel nicht finden, im Alten Testament und auch in den Plänen dieser Organisation, die in Jerusalem ist, die sich mit dem Tempel beschäftigt, wir finden keinen Stuhl. Wir finden keinen Stuhl im Tempel. Wir finden einen Tisch, wir finden Lampen, dies und jenes. Wir finden keinen Stuhl. Warum nicht? Wisst ihr warum? Was ist die Absicht? Richtig. Der Dienst der Stellvertretung für die Sünden der Menschen sind nicht vollbracht im Alten Testament. Wer vollbringt das alles? Jesus. Deshalb sagt Jesus am Kreuz was? Es ist vollbracht. So, die Frage der Sünde, die wichtigste Frage der Sünde, die die Menschen eigentlich haben sollen: Wie werde ich meine Sünde los? Die Antwort ist in Jesus und deshalb kann er sich hinsetzen. Ja, und das ist eben der Hinweis, ja, warum er auf seinem Thron in dem Tempel sitzen wird. Er wird natürlich nicht die ganze Zeit sitzen, das können wir uns nicht vorstellen, aber das ist eben der Hinweis darauf hin, dass die Sünde, ja, die Frage der Sünde gelöst ist. Wir kommen zu dem 14. Vers in unserem Text, wobei es, und das ist faszinierend, die Zeit ist vorangerückt, aber ich möchte diesen Vers mit uns anschauen. Ich weiß nicht, ob wir für die nächsten noch Zeit haben, aber das ist ein faszinierender Vers. Es wird gesagt, die Kronen aber sollen für Helem, Tobia, Jedaia und für Hen, dem Sohn Zephanias sein, ein Gedenken sein im Tempel des Herrn. Wir denken, was ist das? Ja, hier sind Kronen, die gemacht werden sollen, die auf das Haupt des Joshuas kommen sollen und plötzlich werden die im Tempel aufgehangen. Ja, sehr interessant. Übrigens, diese Männer, die hier erwähnt werden, wieder namentlich, das sind dieselben, die vorher erwähnt worden sind. Da kommt noch einer dazu, woher er kommt. Ich habe keine Ahnung, aber ja, es scheint mir, dass sie hier nun vier sind, anstatt wie drei wie vorher. Das Interessante ist, sie werden namentlich zweimal erwähnt. Ja, in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Und es wird gesagt, dass als Andenken für diese Männer, stellt euch mal vor, die Kronen, die fertiggestellt worden sind, im Tempel aufgehangen werden. Was ist das? Und der Hinweis ist so schlicht, dass wir das fast übersehen. Der Hinweis ist der, dass Gott das, was man bereit ist, für sein Werk einzusetzen und die Menschen, die bereit sind, sich einsetzen zu lassen, er vergisst das nicht. Er vergisst das nicht. Ja? So, wenn wir unsere Energie, unsere Gaben einsetzen für das Reich Gottes, wenn wir finanziell uns einsetzen lassen in der Mission, in der Gemeinde, vergisst Gott das? Das ist der Hinweis. Er vergisst gar nichts. Ja? Und der Hinweis ist für uns, oder die Ermutigung, die Ermahnung für uns ist, was geben wir? Was sind wir bereit zu geben? Schaut doch mal, diese Männer, sie waren bereit, einmal mit diesem ganzen Gold und Silber aus Babylon nach Jerusalem zu kommen. Ja, damals gab es noch keine Flugzeuge und keine Eisenbahn. So, die mussten eine beschwerliche Reise auf sich nehmen. Und es war riskant, mit all diesem Reichtum durch die Wüste da zu ziehen. Ja? Aber sie waren bereit, sich einsetzen zu lassen für dieses wichtige Werk Gottes. Und Gott anerkennt es. So, wann immer wir Probleme haben zu geben, in die Gemeinde oder in Mission, ja, denken wir dran. Gott vergisst nicht, was wir für ihn einsetzen. Ihr Lieben, die Zeit ist vorangeschritten. Ich denke, ich werde hier aufhören, obwohl... Nein, ich werde den letzten Punkt noch sagen. Aber lass mich Folgendes noch zu dem sagen, was wir eben gehört haben. Schaut einmal, diese Männer, haben sie sich als Pastoren ausgezeichnet? Nein. Waren sie Priester gewesen? Nein. So, was haben die gemacht? Sie haben was Praktisches gemacht. Und sie werden hier anerkennend erwähnt im Wort Gottes. Wie viele sind es denn wirklich, die in der Heiligen Schrift, die bis in die Ewigkeit, das Wort bleibt bis in die Ewigkeit, wie viele Namen sind festgehalten in diesem Buch? Ja, wenn wir uns an der ganzen Menschheit orientieren oder von mir aus an dem Volk Israel, nicht allzu viele. So, es ist schon etwas Gewaltiges, das festzustellen, dass hier namentlich die Männer festgehalten werden, die bereit waren, sich einzusetzen für das Werk Gottes. Okay. Vers 15, ich will zu Ende kommen. Und hier ist wieder die Elberfelder Übersetzung zu bevorzugen. Und hier geht es um ein Zeugnis. Sehr, sehr wichtig. Hört einmal, was gesagt wird. Es wird gesagt, und Entfernte werden kommen und am Tempel Jehovas bauen. Wir verstehen, bauen verstehen wir, Tempel verstehen wir. Wer sind die Entfernten? Das wollen wir gleich ansprechen. Und dann wird gesagt, und ihr werdet erkennen, dass Jehova der Herrscher mich zu euch gesandt hat. Okay? Das ist, was der Prophet Zacharia sagt. Ihr werdet erkennen, dass ich der wahre Prophet Gottes bin. Und dieses wird geschehen. Das alles wird geschehen, wenn ihr fleißig auf die Stimme Jehovas, eures Gottes, hören werdet. Und hier geht es um den Gehorsam. So, der Hinweis ist dieser, ja, dass in dem tausendjährigen Reich Völker, Nationen von weit weg kommen werden mit ihren Gaben, um den Bau des Tempels in Jerusalem zu unterstützen. Das sind die Entfernten. Und das kann ich so sagen, weil die Prophetie davon spricht. In meiner stillen Zeit lese ich gerade Jesaja, Jesaja Kapitel 2. Lest das bitte zu Hause. Darum, da geht es um die Nationen, die kommen, die nicht abwarten können, nach Jerusalem zu gehen und mitzuhelfen beim Bau des Tempels und vor allem Jesus Christus anzubeten. Ja, ihr Lieben, auch hier will ich etwas erwähnen, was uns eigentlich klar sein sollte. Ist Gott, der Schöpfer dieser Welt, dem all die Welt gehört, diese Welt gehört, all die Ölquellen gehören und all die Diamantenquellen, die gehören Gott, dem Vater, ist er darauf angewiesen, dass wir nun spenden, dass wir etwas geben, dass wir eine Kollekte einsammeln? Er ist nicht angewiesen. Nicht ein bisschen. Warum tut er das? Wir sollen verstehen, es ist ein Vorrecht, ja, mitzudienen, mitzugeben für das Reich Gottes. Und das zeigt auch unsere Priorität. Meine Priorität ist nicht noch ein größeres Haus. Meine Priorität ist nicht ein größeres Boot. Ich habe noch nie im Leben ein Boot gehabt oder ein neues Auto. Ich habe noch nie im Leben ein... Will ich auch nicht. Meine Priorität ist das Reich Gottes. Das ist, wofür ich lebe. Das ist, wofür ich gebe. Das ist, wofür ich mich einsetze. Und jeder muss sich selbst hinterfragen, ist das meine Priorität auch? Denn schlussendlich ist eins klar. Wenn wir vor Jesus stehen, was wird dann noch zählen? Was wird zählen? Und das ist eine Realität. Jeder von uns wird vor Jesus stehen und Verantwortung geben für das, was Gott ihm anvertraut hat. So, im Tausendjährigen wird das Reich genauso sein. Der König aller Könige und Herr aller Herren, Jesus Christus, der Gott und Mensch ist zur gleichen Zeit, ist darauf angewiesen, dass die Nationen kommen und hier opfern und mithelfen beim Bau des Tempels. Nein, der ist nicht angewiesen, aber die Völker verstehen es. Es ist ein Vorrecht, es ist eine Gnade, dass wir kommen können. Es ist ein Privileg, diesen erhabenen König der Könige und Herr aller Herren zu sehen und ihn anzubeten. Und darum geht es. Dann wird gesagt, ihr werdet erkennen, dass Jehova der Herrscher mich zu euch gesandt hat. Das heißt, und so verstehe ich das, ja, dass im tausendjährigen Reich die Menschen, die das Wort Gottes kennen, wir werden sowieso als Gemeinde, wir ein perfektes Wissen haben, das wird kein Problem sein. Die Menschen, die im tausendjährigen Reich sind, die das Wort Gottes kennen, die Zacharia genau kennen, die werden sagen, oh, das, was Zacharia einst gesagt hat vor tausenden von Jahren, erfüllt sich in unserer Zeit. Das bedeutet was? Dass er ein echter Prophet ist. Darum geht es. Ganz schlicht. Ja? Zu verstehen. Ist nicht sehr, sehr schwer. Und dann wird gesagt, und dies wird geschehen, wenn ihr fleißig auf die Stimme Jehovas, eures Gottes, hören werdet. Nennt mir eine Zeit in der Geschichte des Volkes Israel, wo Israel gehorsam gewesen ist. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Waren immer ungehorsam. Immer musste Gott sie ermahnen. Deshalb hat er immer wieder Propheten geschickt. Ja, immer und immer wieder. Außer dieser kurzen Zeit, was heißt kurzen Zeit, 400 Jahre, wo der letzte Prophet gedient hat bis zum Kommen Jesu. Und dann kam natürlich Jesus Christus. Und übrigens, als Jesus gekommen ist, was haben die Menschen ihm auf den Kopf gesetzt? Eine Krone? Ja, es war eine Krone, aber es war eine Dornenkrone. Wenn Jesus wiederkommt, wird er die Kronen tragen, die ihm gehören als König der Könige und Herr aller Herren. So der Hinweis ist hier, wenn ihr fleißig seid, auf die Stimme Gottes zu hören, wird das alles geschehen. Wann wird das sein? Tausendjähriges Reich. Tausendjähriges Reich. Ja. Aber für uns ist das auch wichtig zu sehen. Wie wichtig ist für uns, im Gehorsam zu leben? Wir können sagen, oh, ich bin erlöst. Ich kann leben, wie ich will. Nein. Das können wir nicht sagen. Wir müssen immer gehorsam der Stimme Gottes sein. Wo hören wir die Stimme Gottes? Nicht wahr? Das ist sein Wort. Danach müssen wir uns orientieren. Nun, wir schauen uns diese Dinge an, die uns der Prophet Zacharia weitergibt im Auftrag Gottes. Und wir sagen, oh ja, es geht ja hauptsächlich um Israel. Was haben wir mit Israel zu tun? Sehr viel. Sehr viel. Wir sind nicht Israel, wir sind die Gemeinde des Herrn Jesu. Aber diese Dinge, die geschrieben worden sind, sind für uns auch sehr wichtig. Warum? Ich komme zurück zu Römer 15, Vers 4 und mit diesem Vers höre ich dann auf. Römer 15, Vers 4 unterstreicht das. Rot, gelb, mit allen möglichen Farben ist ein sehr, sehr wichtiger Vers, der uns darauf hinweist, warum wir mit dem Alten Testament uns beschäftigen, mit diesen sehr schwierigen, kniffligen Aussagen im Alten Testament. Es wird gesagt, hier schreibt der Apostel Paulus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes. Er sagt, und alles. So, nicht nur einiges. Psalm 23, wir kennen den Psalm 23. Oh, wir kennen das, wunderbar, schön. Psalm 139, ja, kennen wir auch noch. Manche anderen Dinge auch. Der Apostel Paulus sagt, nein, nicht nur einiges, nicht nur Psalm 23. Alles, was geschrieben ist. Alles, was die Schrift sagt, und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unseretwegen. Wer ist unseretwegen? Das ist die Gemeinde. Das sind die Gläubigen, die heute leben. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden. Stellt euch vor, dass sich Beschäftigen mit dem Alten Testament ermutigt uns. Wozu? Damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Amen.